herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute beginnen wir mal mit einem kleinen Rätsel. Rate einmal, was einer der anspruchsvollsten Ausbildungen der Welt ist. Nicht ein Studium, sondern eine Ausbildung. Und wenn du dich fragst, was mit schwer gemeint ist, dann meine ich vor allen Dingen Gedächtnisleistung und räumliche Orientierung. Du kannst die Aufnahme an dieser Stelle gerne kurz stoppen und darüber nachdenken. Na, welche Assoziationen sind dir in den Sinn gekommen? Nun denn, ich war selbst überrascht, ehrlicherweise. Und eine der anspruchsvollsten Ausbildungen in Bezug auf Gedächtnisleistung ist die Ausbildung zum Taxifahrer. Genauer gesagt zur Ausbildung eines Black Cab Drivers in London. Diese Ausbildung ist in ihrer Form weltweit einzigartig. Um ein klassischer Black Cab Fahrer zu werden, müssen die Teilnehmerinnen der Ausbildung etwa 25.000 Straßen lernen, rund 20.000 relevante Orte kennen, also Hotels, Theater, Krankenhäuser und so weiter, ungefähr 320 Standardrouten, sogenannte Runs, beherrschen und alle möglichen Verbindungen zwischen diesen Punkten verstehen. Die Vorbereitung dauert typischerweise 3 bis 4 Jahre, manchmal teilweise auch sogar bis zu 7 Jahre. Viele Kandidaten und Kandidatinnen fahren dabei mit dem Motorroller durch London, um die Routen praktisch zu üben. Und vielleicht ahnst du schon, es geht nicht nur um reines Kartenwissen, man könnte auch sagen, die Taxifahrer haben die Stadt verkörpert. Der schwierigste Teil sind die sogenannten Appearances. Dabei müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Prüfung sofort die schnellste Route zwischen 2 beliebigen Orten in London beschreiben. Und das bedeutet, jede Straße benennen, Abbiegevorschriften berücksichtigen und Einbahnstraßen beachten. Ich finde, das ist echt ein Brett. Kleiner Schwank am Rande. Mein Studienkollege und ich, wir haben am Ende unseres Studiums manchmal so rumgescherzt, dass wir wegen der damaligen wirtschaftlichen Lage notfalls Taxifahrer werden könnten. Heute muss ich sagen, hätte ich das gewusst, was teilweise hinter diesen Ausbildungen steckt, hätte ich nicht so eine große Klappe gehabt und ich hätte nicht so hämisch auf Taxifahrer herabgesehen. Also die Ausbildung, die Leute da in London machen, Hut ab. So, aber jetzt denkst du dir vielleicht, schönes Beispiel David, nette Anekdote, aber was zur Hölle willst du mir denn jetzt damit sagen? Und was zur Hölle hat das bitte mit Organisationsentwicklung zu tun? Fair enough. Hier ist der Punkt bzw. die Unterscheidung, auf die ich hinaus will. Die Unterscheidung zwischen Knowing und Knowledge, zwischen Können und Wissen. Oder noch präziser, zwischen verkörpertem Wissen, im Englischen sagt man Tacit Knowledge, und dem expliziten Wissen, dem Explicit Knowledge. Wir haben hier in diesem Podcast schon oft über Körnerschaft gesprochen, aber ich glaube, ich kann dir heute noch eine andere Perspektive anbieten. Mir zumindest war es in dieser Form nämlich auch nicht bewusst. Um es in den Worten des ungarisch-britischen Philosophen und Chemikers Michael Michael Polanyi auszudrücken: We know more than we can tell. Und ein Altbekannter aus diesem Podcast, der liebe, gute Dave Snowden, hat diesen Gedanken erweitert und er sagt: We know more than we can say. We say more than we can write down. Frei übersetzt, wir wissen mehr, als wir sagen können und wir sagen mehr, als wir schreiben können. Knowing, das was Martin und ich hier also als Könnerschaft bezeichnen, ist aktiv. Im Englischen sieht man das ganz schön. Es ist hochgradig kontextualisiert. Das bedeutet, und das ist sehr wichtig zu verstehen, viele Dinge können wir erst abrufen, wenn wir sie tun, in diesem konkreten Moment. Du kennst das vermutlich, wenn du schon viele, viele Workshops gehalten hast, dann kannst du dich so viel vorbereiten, wie du möchtest. Wenn du dann in dem Workshop bist und etwas erklärst und vor der Gruppe stehst, dann auf einmal kommen dir die genau passenden Beispiele in den Sinn, die dir während der Vorbereitung niemals in den Sinn gekommen wären. Jemanden zu fragen, was er weiß, und das einfach herunterzuschreiben, das ist wieder einer dieser naiven Management-Trivialisierungen da draußen. Sie ist in vielen Organisationen gängige Praxis und wird gern als Wissensmanagement verkauft. Ja, das ist professionell. Aber Systeme, die darauf ausgelegt sind, dass Mitarbeiter ihr Wissen über den Kopf in Worte und dann in Dokumente bringen, die sind sehr limitiert. Weil sie einfach übersehen, dass relevantes Wissen oft nicht explizit formulierbar ist. Wissen ist zu großen Teil verkörpert, erfahrungsbasiert, kontextabhängig. Nicht umsonst ist eines der ältesten und erfolgreichsten Lernmodelle das Lehrling- und Meisterprinzip. Ja, im Englischen heißt das, glaube ich, Apprentice-Modell. Dieses Modell existiert seit Jahrhunderten und ist ein Gegenentwurf zur reinen Theorie. In London wird es in der Taxifahrerausbildung noch immer genutzt. Und ein Konzept, das seit 1865 existiert. Natürlich passen die Ausbildung fortlaufend an, aber die Art und Weise, wie die Ausbildung gemacht wird, ist seit 1865 so wie damals. Die Ausbildung ist sogar so besonders, dass sie Gegenstand wissenschaftlicher Forschung wurde. Studien zeigen nämlich nachweislich, dass der posteriore Hippocampus, schweres Wort, der Teil des Gehirns, der für das räumliche Gedächtnis zuständig ist, vergrößert wurde bei den Absolventen der Ausbildung. Wenn sie also in diesen 3 bis 4 Jahren diese Ausbildung durchlaufen haben, haben sie einen vergrößerten posterioren Hippocampus. Der Teil des Gehirns, der für das räumliche Gedächtnis zuständig ist, hat sich vergrößert. Das finde ich echt faszinierend. Wie kann man sich jetzt also diesem Thema nähern, wenn wir auf Organisationen blicken? Und basierend auf der Arbeit von Dave Snowden, der übrigens sehr eng zusammen mit Max Boisseau gearbeitet hat, unterscheiden wir zwischen 3 Größen. Einmal der Kodifikation. Ich würde es frei übersetzen mit Formalisierung. Also wie dokumentierbar ist dieses Wissen? Wie sehr können wir es formalisieren? Dann die Abstraktion. Wie sehr wird Komplexität ignoriert? Oder man könnte auch sagen, wie sehr werden Informationen komprimiert? Ich mache gleich auch noch Beispiele. Und die 3. Größe, die Diffusion, die Verfügbarkeit. Also wie verbreitet ist dieses Wissen oder wie leicht lässt sich dieses Wissen denn dann verbreiten? Die hängen natürlich alle 3 zusammen, aber wir machen einfach mal ein paar Beispiele. Eine Karte, nehmen wir London zum Beispiel. Eine Karte, wenn du in London ankommst, wenn du dir dort die Stadt angucken möchtest und dann nimmst du dir eine Stadtkarte von London. Diese Karte hat eine hohe Abstraktion und eine hohe Kodifikation. Sie hat eine hohe Kodifikation, weil durch Symbole, es gibt zum Beispiel diese Symbole, die jeder kennt, dieser Kreis mit einem Kreuz durch für eine Kirche. Graue Linien bedeuten Straßen, farbige Linien bedeuten, je nachdem wie detailliert diese Karte ist, U-Bahn-Linien. Dicke blaue Linien deuten meistens auf Gewässer hin, also ihr versteht das Prinzip. Sie ist sehr abstrakt, weil sie ein Modell der Stadt beschreibt und jeder, der diese Karte nutzt und weiß, wie die Legende zu lesen ist, diese Karte nutzen kann. Und dadurch ist dann auch letztendlich die Kombination aus hoher Kodifikation und hoher Abstraktion ist auch eine hohe Diffusion möglich. Dieses Wissen ist dann sehr leicht verbreitbar. Der London Taxifahrer hingegen ist eine niedrige Kodifikation und niedrige Abstraktion und deshalb auch sehr schwer diffundierbar. Das Wissen ist nicht in Symbole darstellbar, ich kann keine Karte daraus machen, selbst wenn er probieren würde, herunterzuschreiben, was er weiß, hilft das nicht. Deswegen kann ich mich nicht in das Auto setzen und auf einmal ein Black Cab London Taxi Driver sein. Er hat ein Gefühl für den Straßenverlauf, er weiß tagesaktuell, welche Baustellen es gibt und wie man am besten langfährt, zu welcher Tageszeit, je nach Wetterlage. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Aber er kennt die Stadt, er hat diese Stadt verkörpert und hat deswegen eine ganz andere Intuition, wie er durch diese Stadt fährt und seinen Gast schnellstmöglich von A nach B bringt. So, wir als Berater, wir lieben Matrizen. Wenn ich jetzt diese Größen habe und ich vereinfache es jetzt in diesem Schritt erstmal auf diese 2 Größen, Kodifikation und Abstraktion, dann kann ich natürlich jetzt eine 2x2-Matrix machen zwischen niedriger Abstraktion, niedriger Kodifikation. Das wäre das Beispiel mit dem Taxifahrer. Erfahrungsbasiert, schwer dokumentierbar. Ich habe eine hohe Abstraktion und hohe Kodifikation, das ist die Karte von London, wie wir gerade gesagt haben. Es gibt aber auch noch die Fälle niedriger Abstraktion, hohe Kodifikation. Das wäre zum Beispiel ein Rezept, ein Kochrezept, wenn du einen Kuchen backst. Das ist dokumentiert, aber eben sehr spezifisch. Das Rezept gibt eine konkrete Anweisung. Es sagt dir, nimm 200 Gramm Mehl, 3 Eier, Backofen 180 Grad für 15 Minuten. Das Rezept ist daher stark kodifiziert, aber nicht strukturell verallgemeinert. Das ist eher eine Anweisung als ein Modell, also im Gegensatz zu der Karte. Und als 4. haben wir dann noch hohe Abstraktion, niedrige Kodifikation. Hier könnte man als Beispiel das Thema Führung einbringen. Ein erfahrener Manager weiß zum Beispiel, wann ein Team überfordert ist, wann er eingreifen muss oder wann man loslassen sollte. Aber diese Regeln sind natürlich nicht vollständig formalisierbar. Ja, es ist vielleicht ein generalisiertes Muster, aber es ist stark kontextabhängig und sehr schwer dokumentierbar. Also es ist erfahrungsbasierte Expertise, wenn man so will. Deswegen ist es hohe Abstraktion, niedrige Kodifikation. Und diese detaillierte Unterscheidung ist mir quasi noch nirgendwo in Organisationen begegnet. Ja, Organisationen oder die meisten versuchen, alles zu dokumentieren. Das gilt als professionell. Sie glauben, Wissen sei seien gut gepflegte Confluence-Seiten. Aber das ist eben wie so oft nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist das Können. Und jetzt die spannende Erkenntnis und ein Fun-Fact zum Schluss. Die Arbeit von Max Boisot war fundamental wichtig für die Entwicklung des Knevin-Frameworks. Und da habe ich auch schon zig Folgen drüber gemacht. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und Dave Snowden, der Entwickler dieses Knevin-Frameworks, erkannte dann aber in der Zusammenarbeit mit Max Boisot, dass Narrative, also Geschichten und Kommunikation, die Brücke bauen zwischen Tacit und Explicit Knowledge. Sie mediieren zwischen diesen beiden Welten, wenn man so will. Denn Geschichten transportieren Kontext. Ne? Was ist passiert? Wie wurde entschieden? Welche Konsequenzen gab es? Was haben wir daraus gelernt? Beziehungsweise was sollten wir zukünftig nicht mehr tun? Die meisten Geschichten sind ja eher eine Geschichte, wie man es nicht tun sollte. Und das ist der Grund, warum wir uns als Menschheit seit jeher Geschichten erzählen. Sie sind ein Medium des Wissens. Nicht als Regelwerk, sondern als Erfahrung. Und Organisationen, die das ignorieren, frustrieren einmal mehr ihre Mitglieder. Sie versuchen alles zu standardisieren, sie wollen Komplexität eliminieren. Aber, und das wisst ihr ja auch schon als aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin dieses Podcasts, Komplexität lässt sich nicht eliminieren. Ja, sie muss verstanden werden. Und Organisationen, die das akzeptieren, dass nicht alles kodifizierbar ist, erweitern meiner Meinung nach ihren Lösungsraum und ihre Handlungsspielräume massiv. Und genau hier sehe ich meine Rolle als Berater. Ich erkenne das Ausgeschlossene, ich mache darauf aufmerksam, ich übersetze zwischen diesen Welten, zwischen Erfahrung und Dokumentation, zwischen Wissen und Können, zwischen Organisation und Mensch. Und zum Abschluss ein letzter Gedanke. Evolutionär ist Kunst älter als Sprache. Kunst ist ein Mediator zwischen Chaos und Ordnung, zwischen dem Komplexen und dem Geordneten, wie die Sprache zwischen dem Impliziten und dem Expliziten. Über Kunst kann das ausgedrückt werden, was Sprache allein nicht vermag. Und ich mag den Gedanken, Beratung oder auch Organisationsentwicklung auch zum Teil als Kunst zu verstehen. Kunst ist Sinnstiftung, sie ist Interpretation, sie ist Kontext. Und vielleicht nimmst du dir diesen Gedanken mal mit in die Woche. Wo liegt die Kunst in deiner Arbeit? Wo ist sie stark kontextabhängig? Wo ist sie nicht kodifizierbar? Denn genau dort, wenn wir ehrlich sind, liegt ja oft der spannende und der relevante Teil unserer Arbeit. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wahrnehmungsreiche Woche. Alles Gute, dein David.